Klassenarbeit. Der Podcast für Lehrerbildung. Ein Projekt der Gießener Offensive Lehrerbildung. Letzte Folge. Ein Rundgang durch die GOL.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Klassenarbeit, dem Podcast für Lehrerbildung. Besonders, weil es die letzte Episode ist. Denn Ende des Jahres läuft die Projektförderung der Gießener Offensive Lehrerbildung, kurz GOL, aus. Und damit geht auch dieser Podcast, der ja im Rahmen der GOL entstanden ist, leider zu Ende. Wir wollen uns in dieser Folge anschauen, was hier an der Justus-Liebig-Universität in Gießen in den vergangenen 7 Jahren entstanden ist und wie das die Lehrkräftebildung an der JLU konkret vorangebracht hat. Dafür haben wir unser gemütliches Podcast-Studio verlassen, man hört es vielleicht an der ungewohnten Soundqualität, und uns quasi ins Herz der GOL begeben, die AUB. Die alte Universitätsbibliothek ist die Heimat der GOL. Hier liegen die Büros der Mitarbeitenden und hier arbeiten sie an den vielen verschiedenen Projekten, die in der GOL entstanden sind. Und einige von ihnen werden wir jetzt mal besuchen. Ich sage wir, weil ich diesen Podcast natürlich nicht alleine aufzeichne, sondern hier ein kleines Team um mich herum schwirrt, damit diese besondere Aufzeichnung heute auch gut über die Bühne geht. Und wir gehen jetzt mal rein in die alte Universitätsbibliothek und bleiben gleich im Erdgeschoss, denn hier ist das Büro von Nadine Schönwolf. Nadine hat zuletzt in 2 Maßnahmen der GOL mitgearbeitet. Einmal hat sie dabei geholfen, dass hier an der JLU Anfang März eine 2-tägige Konferenz zum Thema Mentoring in der Lehrkräftebildung stattfinden konnte. Und weil wir das Thema Mentoring aber schon in 2 Episoden dieses Podcasts besprochen haben, möchte ich heute mit Nadine über ihre eigentliche Aufgabe sprechen. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Wir gucken mal, ob sie da ist. Hallo Nadine.
Hallo Malte, schön, dass ihr da seid. Kommt rein.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Sag mal Nadine, wie lang bist du jetzt eigentlich schon bei der GOL?
Ich bin jetzt seit 2019 Teil der GOL.
Und woran arbeitest du hier genau?
Ich bin für die Konzeption und Organisation von Fortbildungen zu aktuellen Aspekten der Schul- und Unterrichtsentwicklung und allem, was damit zusammenhängt, zuständig.
Die ganzen Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte gab es ja auch vorher schon. Warum ist es wichtig, die bestehenden Angebote einmal ganzheitlich zu betrachten?
Ja, da hast du recht, die gab es auch vorher schon. Aber durch die GOL initiiert, hat sich beispielsweise innerhalb des Kooperationsrats die AG Regionale Fortbildung gegründet. Da jetzt nochmal als Hintergrund für euch, der Kooperationsrat ist ein phasenübergreifendes Netzwerk für Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Raum Gießen-Vogelsberg. Und diese untergeordnete AG Regionale Fortbildung trifft sich nun schon mehrere Jahre in regelmäßigen Abständen und tauscht sich zu eben diesem Thema aus. Das war damals ganz neu. In der Region hat man sich natürlich auch schon vorher über die 3 Phasen hinweg ausgetauscht. Man kennt sich ja in der Region. Aber durch die phasen- und institutionsübergreifende AG ist dies nun zielgerichtet und kontinuierlich. Am Anfang haben wir erstmal alle unsere bestehenden Fortbildungsangebote zusammengetragen, uns gegenseitig davon berichtet und sie kategorisiert, um zu sehen, welche Angebote es gegebenenfalls doppelt oder eben auch noch gar nicht gibt. Da hatten wir den einen oder anderen Aha-Effekt, obwohl wir dachten, dass wir uns eigentlich schon ganz gut kennen. Das war so unser erster gemeinsamer Schritt.
Und was war euer Ziel?
Unser Ziel ist es, dass wir gemeinsam aus der Region für die Region etwas im Rahmen der Lehrkräftefortbildung bewegen wollen. Schulgemeinden im Prozess der systematischen Fortbildungsplanung unterstützen, qualitativ hochwertige Fortbildungen für Lehrkräfte in der Region anbieten, einen gemeinsamen Qualitätsanspruch für regionale Fortbildungen abstimmen. Ideen haben wir ganz viele. Wir haben unseren Fokus in den vergangenen Jahren dann darauf gelegt, einen Beratungsprozess zu entwickeln, der Schulen dabei unterstützt, eine schulische Fortbildungsplanung vornehmen zu können.
Und habt ihr euer Ziel erreicht? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, ja. Also wir haben uns überlegt, wie ein solcher Prozess aussehen müsste, haben die einzelnen Instrumente dafür entwickelt, parallel mit einer Schule pilotiert und ausgewertet. Das verlief, abgesehen von Stolpersteinen wie Corona und Co., für uns sehr zufriedenstellend. Und auch die Pilotschule war mit dem Prozess und dem Endergebnis sehr zufrieden. Das freut uns natürlich am meisten. Jetzt gilt es aber, den Prozess so aufzubereiten, dass er auch für andere Schulen nutzbar wird. Das bedeutet zum einen, manches noch zu modifizieren und alles dahingehend vorzubereiten, dass Schulen alle Materialien und Erläuterungen gut in ihrem Alltag verwenden können. Zum anderen sind wir gerade daran zu klären, wo diese Materialien zur Verfügung gestellt werden könnten. Es geht also gerade um viele Details und die Rahmenbedingungen. Du siehst also, es wird uns zum Projektende auch nicht langweilig.
Das glaube ich. Dann drücken wir dir und den Kolleginnen, die mit dir an der Verwirklichung des Projekts arbeiten, weiterhin viel Erfolg und dir vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Goal gegeben hast.
Danke, gerne.
So, und wir geben jetzt mal ab zu meiner Kollegin Anna, die zwei Stockwerke höher bei Tanne Herzig sitzt und mit ihr über das IKG spricht. Was sich hinter der Abkürzung verbirgt, erklärst du uns sicher gleich selber, liebe Anna, oder?
Genau, danke, lieber Malte. Damit fangen wir gleich mal an. Ich gebe die Frage direkt weiter an unsere liebe Tanne, die für die Maßnahme verantwortlich ist. Tanne, was ist das IKG?
IKG ist die Abkürzung für Integriertes Kerncurriculum Grundwissenschaften. Allerdings heißen die Grundwissenschaften seit der Novellierung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes Bildungswissenschaften. Weißt du, was die Bildungswissenschaften sind?
Nee, davon habe ich noch nicht so viel gehört. Erzähl mal.
Die Bildungswissenschaften sind neben den Fachwissenschaften und Fachdidaktiken ein Pflichtteil im Lehramtsstudium. Sie sind ein interdisziplinäres Angebot und werden hier an der JTU von den Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft, Psychologie und Soziologie gestaltet. Die Bildungswissenschaften haben eine gemeinsame Aufgabe, und zwar den Studierenden Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, die sie später im Berufsalltag brauchen, also berufstypische handlungsnahe Kompetenzen. Lehramtsstudierende besuchen 4 verpflichtende Grundmodule von jeder Disziplin 1 und 2 Aufbaumodule, in denen sie zwischen mehreren Modulen wählen können. Und das IKG ist eben die Plattform, die wir für diese Disziplin aufgebaut haben und ermöglicht durch regelmäßige Treffen Austausch und Zusammenarbeit. Wir verstehen uns als Raum für einen Peer-Learning-Ansatz, das heißt, bei uns treffen sich hauptamtlich Lehrende der Bildungswissenschaften freiwillig und arbeiten an selbstgewählten Themen.
Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass Sie sich gemeinsam vernetzen und gemeinsam auftreten?
Ja, ein gemeinsames Auftreten und ein sichtbarer roter Faden hilft den Studierenden, die Bildungswissenschaften als einheitlich wahrzunehmen und die gemeinsame Aufgabe des bildungswissenschaftlichen Studiums zu verstehen. Und wie gesagt, liegt die ja darin, Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, die Lehrkräfte später im Berufsalltag brauchen. Dabei gibt es zum Beispiel Themen, auf die jede Disziplin eine eigene Perspektive hat, zum Beispiel auf Inklusion und Digitalisierung. Und es ist eben wichtig, dass die Modulverantwortlichen und Lehrenden selbst wissen, welche Inhalte und Kompetenzen die anderen Disziplinen vermitteln, beispielsweise um daran anknüpfen zu können. Oder auch, um manche Inhalte umfangreicher zu bearbeiten als andere, die vielleicht schon ausführlich in einem anderen Grundmodul bearbeitet wurden.
Und warum ist es vorher noch nicht passiert?
Es gab auch vorher schon Berührungspunkte zwischen den Bildungswissenschaften, allerdings waren sie vergleichsweise wenig vernetzt. Das liegt vor allem daran, dass ein gemeinsames Auftreten und ein geteiltes Selbstverständnis nicht mal so nebenbei hergestellt werden können. Dahinter steckt schon viel Arbeit, unter anderem in dem Aufbau einer Austauschplattform. Das braucht Zeit, und Zeit ist eine knappe Ressource, weshalb wir allen Teilnehmenden sehr dankbar für ihr engagiertes Mitwirken am IKG sind. Im Durchschnitt haben wir 2 bis 3 Treffen im Semester mit ungefähr 11 Teilnehmenden. Und es braucht eben auch eine Person, die solche Austauschplattform aufbaut und erhält, die die Koordinations- und Organisationsarbeit übernimmt, wie zum Beispiel Terminabstimmung, Einladen von neuen hauptamtlich Lehrenden und Professorinnen und Professoren an der JLU, Moderation und inhaltliche Vor- und Nachbereitung. Das alles ist super wichtig für einen gelingenden Austausch und erfordert Zeit, die die Teilnehmenden des IKGs nicht haben.
Das ursprüngliche Ziel, ein gemeinsames Curriculum der Bildungswissenschaften zu entwickeln, wurde verworfen. Was soll am Ende der Förderlaufzeit der Goal in dieser Maßnahme erreicht worden sein?
Wir haben im IKG sehr viel erreichen können, und hervorheben möchte ich vor allem den inhaltlichen Austausch über Querschnittsthemen im Zuge der Novellierung des Hessischen Lehrkräftebildungsgesetzes. Und auch die Modulbeschreibungen wurden überarbeitet und die Diskussionen zu Bildungszielen und inhaltlichen Überschneidungen der Disziplinen, aber auch curriculare Abstimmungen zu Prüfungsformaten und Anwesenheitsregelungen haben das gegenseitige Verständnis gesteigert. Und das ist die Rückmeldung der Teilnehmenden, und es macht ihnen auch möglich, aneinander anzuknüpfen. Es wurde eben im Verlauf vom IKG immer deutlicher, wo Besonderheiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen, was die Wertschätzung und Transparenz stärkt. Und das wiederum ist eben grundlegend für interdisziplinäre Zusammenarbeit. Für die Studierenden konnte die Sichtbarkeit der Bildungswissenschaften dadurch erhöht werden, dass beispielsweise eine gemeinsame Website der Grundwissenschaften erstellt wurde, die man auf der Seite des ZFL findet, und die gemeinsame Einführungsveranstaltung bei der Studieneinführungswoche.
Und das käme dann vor allem den Lehramtsstudierenden zugute?
Ja, genau. Letztendlich trägt alles, was wir im IKG erreicht haben, zu einer hochwertigen Bildung, einer nachhaltigen Bildung bei. Dadurch hat das bildungswissenschaftliche Studium im Lehramt an Stringenz gewonnen und den Studierenden ist viel klarer, was der Beitrag dieses Teil des Studiums ist. Und außerdem haben sich bessere Kommunikationswege zwischen den Bildungswissenschaften entwickelt, sodass wertschätzender mit den jeweiligen spezifischen Zugängen zu Bildung umgegangen werden kann. Und das bemerken eben auch die Studierenden. Und letztendlich auch nicht nur bei den Lehramtsstudierenden, sondern auch bei den Schülerinnen und Schülern, die in Zukunft von ihnen unterrichtet werden.
Liebe Tané, vielen Dank für deine Zeit. Das war's aus der Maßnahme IKG. Ich gebe zurück an meinen Kollegen Malte. Mal sehen, wo der sich gerade herumtreibt.
Ja, danke, Anna. Ich bin in der Zwischenzeit bei Ludwig Stecher angekommen. Und weil wir eben über das Herz der GOL, die AUB, gesprochen haben, hier sind wir jetzt quasi am Kopf angelangt. Denn Ludwig Stecher ist nicht nur Professor für empirische Bildungsforschung an der JLU, sondern auch Sprecher der GOL-Steuerungsgruppe, also dem Leitungsteam des Projekts. Und er und seine MitstreiterInnen haben in den vergangenen Jahren natürlich ebenfalls eine Menge Herzblut in das Projekt gesteckt und hatten aber daneben immer auch das große Ganze im Blick. Hallo Ludwig.
Hallo Malte.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns noch einmal die vergangenen 7 Jahre Revue passieren zu lassen. Ich stelle dich aber zunächst kurz mal vor für den Fall, dass es da draußen noch jemanden gibt, der dich noch nicht kennt. Also vor mir sitzt Ludwig Stecher, wie gesagt, Professor für empirische Bildungsforschung an der JLU, Mitherausgeber zahlreicher Zeitschriften aus dem Bereich Erziehungswissenschaft, Musikliebhaber und eben der Sprecher der Steuerungsgruppe der GOL. Fehlt da noch was?
Ja, danke dir für die Einleitung. Mit der Musik spielst du ja auf meine Hobbys an, da müsste jetzt noch der Sport dazu. Aber das wär's dann auch schon. Danke.
Gut, dann nimm uns noch mal mit ins Jahr 2015, als ihr euch mit einem Projekt namens Gießener Offensive Lehrerbildung, kurz GOL, beim Bundesbildungsministerium um eine Förderung im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung beworben habt. Was war da euer Antrieb, da mit einem eigenen Projekt ins Rennen zu gehen?
Nun, wir haben in Gießen tatsächlich das Glück, dass unser Präsident sich sehr für die Lehrkräftebildung immer schon eingesetzt hat. Und als die Ausschreibung dann veröffentlicht wurde, ist es letztlich auch seinem Anstoß zu verdanken, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Und ich gemeinsam mit Claudia von Aufschneider und Jochen Wissinger, die beide sehr lange Zeit schon sehr leidenschaftlich in der Lehrkräftebildung unterwegs sind, Jochen Wissinger als Schulpädagoge und Claudia von Aufschneider als Physikdidaktikerin, haben uns dann zusammengesetzt und den Antrag seinerzeit geschrieben mit starker Unterstützung auch eben des Präsidiums, wie ich das eben schon sagte. Das war der Ausgangspunkt damals.
Der Bund stellte mit dieser Qualitätsoffensive Gelder in einer Größenordnung zur Verfügung, die für die Lehrkräftebildung bis dato eher ungewöhnlich war. Also insgesamt ging es um bis zu 500 Millionen Euro. Waren die Probleme in der Lehrkräftebildung so groß, wie die Höhe der Investitionen in die Qualitätsoffensive es vermuten lassen?
Naja, wenn man über die Lehrkräftebildung nachdenkt, Forderungen nach Verbesserungen, Veränderungen in der Lehrkräftebildung waren immer schon Teil des bildungspolitischen Diskurses in Deutschland. Das reicht auch zurück bis zur Bildungsreform der 60er Jahre. Aber in der Gegenwart ist sicher PISA ein ganz zentraler Impuls gewesen, hier nochmal darüber nachzudenken. Man wird sich noch gut erinnern an den Bildungsschock nach der ersten PISA-Runde, bei dem ja eines der aufwühlenden Ergebnisse war, dass die deutschen Schüler und Schülerinnen im Vergleich, im internationalen Vergleich, relativ schlecht abschneiden in zentralen Dimensionen der schulischen Kompetenzen. Aber man muss sagen, mit Blick jetzt auf die Aufgabe, die Lehrkräfte an den Schulen zu bewältigen haben, die hohe Verantwortung, die sie tragen, ist Jetzt PISA sicher ein Auslöser gewesen, aber nicht notwendig gewesen, um darüber nachzudenken, wie Lehrkräftebildung den sich verändernden Bedingungen angepasst werden kann, wie sie verbessert werden kann. Aus meiner Sicht heraus ist gerade aus dieser Perspektive Lehrkräftebildung immer ein Dauerbrenner in der bildungspolitischen Diskussion.
Und auf welche Baustellen hat sich die GOL da konzentriert?
Ja, also grundsätzlich haben wir auf zwei Säulen, und das ist vielleicht das, was du mit Baustelle meinst, gesetzt. Die erste ist, auf die Lehrkraft kommt es an. Hier steht der Gedanke dahinter, dass mit Blick auf die Verantwortung, die ich eben schon angesprochen habe, im Klassenzimmer der Lehrkräfte hier die Lehrkräfte spezifische Kompetenzen, Professionalisierungsprozesse durchlaufen müssen, um entsprechende Kompetenzen eben zu erwerben. Das heißt, also auf die Lehrkraft kommt es eben an im Klassenzimmer. Und die zweite Säule ist, dass mit Blick auf die Lehrkräftebildung wir uns an der Hochschule auch an die Nase fassen müssen, mit Blick darauf, welche Art von Lehre machen wir im Zusammenhang mit dem Lehramtsstudium. Und deshalb die zweite Baustelle, auf die Uni kommt es an, also den Blick darauf zu werfen, was wir als Universität mit Blick auf die Lehre verbessern und verändern können. Und andere Aspekte von Vernetzung und so weiter werde ich aber gleich gegebenenfalls noch sprechen.
Okay. Drei Schlagworte haben die GOL seither begleitet. Da wären Bildungsbeteiligung, Reflexivität und Vernetzung. Was hat es mit diesen dreien auf sich?
Ja, alle diese drei Begriffe stellen für uns zentrale und aktuelle Herausforderungen in der Lehrkräftebildung dar. Es gehört zu den Aufgaben von Lehrkräften, das Bildungspotenzial junger Menschen bestmöglich zu fördern. Und eine solche Förderung ist auf die professionelle Kompetenz der Lehrkräfte angewiesen, wie ich das eben auch schon andeutete. Und das heißt aus unserer Sicht auf die Wahrnehmung sich verändernder Bedingungen und Bedarfe, sowie die Reflexion der eigenen Rolle als Lehrkraft im Bildungsprozess der SchülerInnen. Und der dritte Begriff, die Vernetzung, umfasst die zentrale Aufgabe, alle Akteure in der Lehrkräftebildung zusammenzubringen, in einen fruchtbaren Austausch miteinander über die Aspekte der Lehrkräftebildung zu bringen. Das gilt sowohl für die Vernetzung der Lehrenden innerhalb der Hochschule, als auch mit Blick auf die Vernetzung aller drei Phasen der Lehrkräftebildung, das heißt also auch der Vernetzung mit externen Akteuren.
Und zum Thema Vernetzung hat dein Kollege Jochen Wissinger aus der Steuerungsgruppe zum Start der GOL damals gesagt, die JLU überdenkt ihren Fort- und Weiterbildungsauftrag, sucht den Austausch mit anderen Akteuren und entwickelt systematisch kluge Angebote für die Fort- und Weiterbildung. Würdest du sagen, das ist euch gelungen?
Auf jeden Fall. Also die GOL hat sicher in der Fort- und Weiterbildung in der Region Impulse in den letzten Jahren gesetzt. Jetzt kommt es darauf an, diese Impulse auf Dauer zu setzen, wenn es die GOL ab 2024 nicht mehr geben wird.
Und was würdest du sagen, sind die wichtigsten Erkenntnisse oder Ergebnisse aus diesen 7 Jahren GOL?
Naja, wie du schon sagtest, wir sind schon eine Weile unterwegs, also etliche Jahre. Und um wirklich alles aufzuzählen, müssten wir jetzt uns ausreichend Zeit nehmen. Aber vielleicht für den Moment so viel. Ich hatte eben schon angesprochen, dass die Vernetzung ein wichtiger Aspekt der GOL ist. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich haben wir in den letzten Jahren große Erfolge in der Region und aber auch inneruniversitär an der Hochschule geschafft. Zum Beispiel mit den außeruniversitären Partnern, mit den Studienseminaren, den Schulen und anderen Akteuren haben wir in den letzten Jahren kooperative Strukturen, die teils auch existiert haben, hier deutlich unterstützt durch die GOL. Und ich glaube, dass die GOL mittlerweile in der gesamten Region sehr gut bekannt ist bei den Akteuren, die im Rahmen der Lehrkräftebildung zu nennen wären. Und gerade dieser Aspekt der Kooperation ist für uns ein wichtiger Schlüssel gewesen zu diesem Erfolg. Wir haben ein Netzwerk von sogenannten Campusschulen aufgebaut, also von Schulen, die im Besonderen mit der GOL zusammengearbeitet haben. und das auch, hoffe ich, nach wie vor, auch nach der GOL, weiterhin tun werden, mit der Universität stark zusammenzuarbeiten. Und es zählt sicher auch zu unseren großen Erfolgen, dass wir über die Jahre mit den Kolleginnen an unserer Hochschule im Rahmen von gemeinsamen Lehrforen sehr eng zusammengearbeitet haben und uns intensiv über aktuelle und drängende Fragen der Lehrkräftebildung ausgetauscht haben. Es war ein sehr intensiver Austausch, den ich auch sehr genossen habe und der auch einschloss, dass wir uns, was ansonsten schon, glaube ich, etwas seltener an der Hochschule vorkommt, wir uns gegenseitig über Professionalisierungsprozesse, aber auch wie wir im Detail vorgehen, wie wir Seminare gestalten, wie wir Vorlesungen gestalten und aufbauen, miteinander verständigt haben. Und das war schon ein sehr besonderer Austausch, der uns hier gelungen ist. Ja, ich glaube, dass das vor allem jetzt zunächst mal drei Punkte wären, die ich jetzt auf Anhieb hier nennen würde oder als erste Impulse nennen würde, eben die interne und externe Vernetzung mit den Akteuren, die Campusschulen und das, was wir inneruniversitär mit Blick auf die Foren geleistet haben. Ein anderer Erfolg ist, dass wir ein sogenanntes Online-Self-Assessment aufgebaut haben, das mittlerweile auch online verfügbar ist und auch viele Studierende bzw. Studierwillige nutzen. Wir haben die Zugriffszahlen, die sehr positiv stimmen, uns vor ein paar Tagen erst wieder angeschaut. Und hier können Studierwillige, die sich gegebenenfalls dafür interessieren, ein Lehramtsstudium zu machen, darüber informieren, welche Motivation haben sie, welche Erwartungen haben sie an den späteren Beruf oder auch an das Studium. Und hier eine Art Realitätscheck oder einen Check mit den eigenen Überzeugungen zu machen, das, glaube ich, ist für jemand, der sich für den Beruf der Lehrerin oder des Lehrers entscheidet, ein ganz wichtiger Punkt hier, auch über die eigene Motivation sich zu verständigen. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass wir auch im Bereich der Fort- und Weiterbildung wichtige Ansätze erfolgreich gemacht haben in den letzten Jahren. Das gilt unter anderem für ein Qualifikationsprogramm für Mentorinnen, das wir entwickelt haben. Und dass wir die Schulen bei der Entwicklung eines schulischen Fortbildungsplans auch unterstützen. Hier haben wir Workshops entwickelt und Veranstaltungen konzipiert, die die Schulen auch weiterhin nutzen können. Darüber hinaus, jetzt im wissenschaftlichen Bereich, auch hier würde ich sagen, hat die GOL in den letzten Jahren Erfolge erzielt, wenn wir das so nennen möchten. Wir haben uns sehr stark mit dem Reflexionsbegriff auseinandergesetzt. Ich habe vorhin schon dazu etwas gesagt. Und wir haben hier versucht, aus wissenschaftlicher Perspektive diesen Begriff weiter zu entwickeln, näher zu beleuchten. Wir haben hier Messinstrumente entwickelt. Wie kann man so etwas wie Reflexion oder Reflexionstiefe messen? Wir haben Workshops dazu gemacht und wir haben natürlich auch, wie es sich für WissenschaftlerInnen gehört, fleißig publiziert dazu.
Jetzt hast du schon eine ganze Menge aufgezählt an Dingen, die erfolgreich waren und erfolgreich sind. Aber gab es in all den Jahren auch Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie erhofft?
Ja, natürlich gab es das. Solche Veränderungen bzw. solche Strukturen, die wir aufgebaut haben und die Angebote, die wir gemacht haben, waren anfangs nicht immer voll besucht. Das heißt, wir mussten hier spezifisch nochmal schauen, wie wir unser Klientel auf den verschiedenen Ebenen bzw. in den verschiedenen Maßnahmen ansprechen. Das betrifft die Studierenden, die Studienwilligen, die KollegInnen, die Lehrkräfte und Schulleitungen, also alle Akteure, die wir in die Lehrkräftebildung einbezogen haben. Das war schon ein wichtiger Punkt für die GOL, hier adressatengerecht anzusprechen. Aber wir haben in der GOL von Anfang an ein Instrument installiert, also wir haben evaluiert, das sicherstellt, dass wir dort, wo wir Veränderungsbedarf, Verbesserungsbedarf für unsere Maßnahmen sehen, auch entsprechend reagieren konnten. Also wir haben ein sehr starkes Evaluationsteam Team, eine starke Evaluationsabteilung im Projekt gehabt, die uns sozusagen hier immer on track gehalten hat, was die Verbesserung entsprechender Maßnahmen oder da, wo etwas für uns nicht so optimal sich gestaltete, hier auch entsprechend weiterzuentwickeln. Das würde ich auch für Projekte dieser Größenordnung immer empfehlen, denke ich, gehört aber auch zum Standard.
Du hattest jetzt auch vorhin natürlich schon das nahende Ende der Goal thematisiert. Nun zielt die Goal als Strukturentwicklungsprojekt auf den langfristigen Aufbau neuer Strukturen innerhalb des Lehramtsstudiums an der JLU ab. Wo würdest du sagen, habt ihr Neues geschaffen, das auch nach dem Ende der Goal bestehen bleiben kann?
Das ist im Grunde eine relativ differenzierte Frage beziehungsweise bedarf einer differenzierten Antwort. Wenn man das so sagen will, besteht Goal aus Strukturen, Prozessen und Produkten. Und mit Blick auf die Verstetigung beziehungsweise Nachhaltigkeit, also was bleibt sozusagen von der Goal nach der Projektzeit übrig, werden die Antworten unterschiedlich ausschauen, ob es sich eben nun um Strukturen handelt, ob es sich um Prozesse handelt oder ob es sich um spezifische Produkte der Goal handelt. Unsere Aufgabe zurzeit ist es, gemeinsam mit den Akteuren an der Hochschule, insbesondere natürlich dem Präsidium, hier nachzudenken, was von diesen spezifischen Teilen der Goal dann auch weitergeführt werden soll. Und natürlich muss eine solche Diskussion auch die notwendigen Ressourcen mit einbeziehen.
Wir hatten anfangs gesagt, dass du gerne Musik machst, dass du Musiker bist. Deshalb jetzt die Frage, was würdest du sagen, passt eher Niemals geht man so ganz von Trude her oder Peter Maffay mit seiner Zeile und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir als Abschiedslied für die Goal?
Na gut, da muss ich vielleicht mit einem Geständnis beginnen, dass ich nicht so großer Maffay-Fan bin, aber natürlich, die Zeile stimmt schon und ein Teil der Goal wird auf jeden Fall bleiben. Und wie ich das eben schon sagte, wird in den nächsten Monaten die zentrale Aufgabe zu sein, sich die Frage zu stellen, wie groß der Teil ist, der geht und wie groß der Teil ist, der bleibt.
Dann drücken wir die Daumen, dass der Teil groß wird. Danke, Ludwig. Das war ein Einblick in den Goalschen Überbau und das Making-of der Goal. Und wir schauen mal, wo es jetzt beim Rundgang durch die Goal weitergeht. So, wir sind jetzt wie durch Zauberhand schon im Büro von Leonie Weber. Hallo Leonie.
Hallo.
Du bist mit zwei MitstreiterInnen für die Maßnahme Forum Lehrentwicklung zuständig. Was genau ist das?
Ja, die Maßnahme Forum Lehrentwicklung ist grundsätzlich erstmal für die Organisation der Lehrforen zuständig. Die Lehrforen bilden seit 2017 einen Ort des kollegialen Austauschs für die hauptamtlich Lehrenden aus der Lehrkräftebildung hier an der JLU. Und was dabei wichtig ist zu sagen, ist, dass wir uns grundsätzlich immer in einem Peer-Learning-Format befinden. Die Teilnehmenden diskutieren dabei über selbstgewählte Themen und können dann bestenfalls die Ideen und Erfahrungen der anderen aufgreifen und für die eigene Lehre nutzen. Und dabei hat sich vor allem dann eben auch das Format mit Praxisbeispielen als sehr bewährt erwiesen, sodass die verschiedenen Lehrenden eben verschiedene Praxisbeispiele aufzeigen und darüber berichten konnten und andere sich dann eben Inspiration für die eigene Lehre holen konnten.
Ja, dieses Angebot zum kollegialen Austausch kommt ziemlich gut an. Habt ihr damit einen Nerv bei den hauptamtlich Lehrenden getroffen?
Ja, das auf jeden Fall. Also grundsätzlich, weil allein schon deswegen, dadurch, dass es eben einen geschützten Raum bietet, ja, in dem sich die Teilnehmenden auch austauschen können. Und vor allem ist es eben auch sehr von Vorteil, dass die Themen von den Lehrenden eben selbst gewählt werden können. Und dementsprechend entsteht dann eben auch ein großes Interesse auf Seiten der Teilnehmenden. Ein Beispiel dabei bildet jetzt vor allem die HLBG-Novellierung, die eben in der letzten Zeit vor allem großes Interesse bei den Teilnehmenden eben hervorgerufen hat, dadurch, dass es eben große Veränderungen durch die HLBG-Novellierung im Lehramtsstudium geben wird, die die Lehrenden dann eben umsetzen müssen. Und da war dann auch ein hoher Gesprächsbedarf, den wir eben auch ganz gut abdecken konnten. Aber letztendlich ist eben auch die Maßnahme Lehrforum das erste Format, das solche Treffen organisiert und daher eben dann auch den Anklang findet.
Und kannst du dir erklären, warum vorher niemand auf die Idee gekommen ist, sich untereinander auszutauschen?
Also grundsätzlich gab es sicherlich auch schon vorher eben Vernetzungen unter den LehrkräftebildnerInnen. Aber dadurch, dass es eine sehr heterogene Gruppe auch an verschiedenen Fachbereichen der JLU ist, war es eben schwierig, diese dann auch alle an einen Tisch zu bringen und da auch wirklich Absprachen zu ermöglichen. Aber wir jetzt vor allem als außenstehende Projektmaßnahme, die dann eben wohl sowohl über die Ressourcen als auch über die Kapazitäten verfügen, konnten das dann eben gewährleisten, dass eben auch ein regelmäßiger Austausch dann stattfinden konnte.
Und warum ist jetzt dieser Austausch so wichtig?
Ja, gerade eben, weil die Gruppe der LehrkräftebildnerInnen über so eine große Heterogenität dann auch verfügt, sind die Absprachen eben sehr, sehr wichtig. Und dadurch, dass so viele unterschiedliche Fachbereiche involviert sind, gibt es eben auch so viele unterschiedliche Methoden und Konzepte, wo dann eben der Austausch einfach sehr, sehr gewinnbringend hinsichtlich der Inspiration für die eigene Lehre dann eben auch ist. Und grundsätzlich was zu sagen ist eben, dass das Projekt der Qualitätsoffensive Lehrkräftebildung eben das Anliegen verfolgt, das Lehramtsstudium für Lehrende und eben auch Studierende in einer Art und Weise zu vereinfachen. Und da ist eben jetzt durch die Lehrforen die Möglichkeit gegeben, vor allem gemeinsame Absprachen zu treffen, Informationen aufzubereiten und vor allem diese dann eben auch gemeinsam nach außen zu kommunizieren. Und dafür ist dann einfach der regelmäßige Austausch vor allem unabdingbar.
Ja, jetzt organisiert ihr ja noch diese regelmäßigen Treffen. Ist schon klar, wer die Orga ab dem kommenden Jahr übernimmt, wenn es die GOL dann nicht mehr gibt?
Also konkrete Planungen bestehen diesbezüglich tatsächlich noch nicht. Wir arbeiten derzeit schon an Maßnahmen zur Verstetigung, aber dann wirklich greifbare Perspektiven werden sich jetzt erst im nächsten halben Jahr entwickeln.
Ja, wäre doch gelacht, wenn sich da niemand finden würde, der dieses jetzt etablierte Format dann auch fortsetzt.
Ja, das würden wir uns auf jeden Fall sehr wünschen.
Gut, dann danke ich jetzt mal im Namen aller hauptamtlich Lehrenden, dass ihr dieses tolle Angebot auf die Beine gestellt habt und immer wieder mit Leben füllt. Und ja, so langsam neigt sich unser Rundgang auch schon dem Ende entgegen. Der vorletzte Besuch führt uns zurück ins Erdgeschoss zu Kaya Mühlich und zum AMT, wieder so eine Abkürzung. Mal sehen, ob sie da ist. Dafür müssen wir jetzt wieder ins Erdgeschoss runter und dafür steigen wir jetzt in den Aufzug in der AUB. So, man hört schon, das ist ein etwas älteres Semester. Das Gebäude, die AUB, wurde übrigens 1959 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss eingeweiht. Für die damaligen Verhältnisse war es eine besonders moderne Gestaltung. Die soll allerdings damals schon heftige Kritik bei Teilen der Bevölkerung ausgelöst haben. Und einen Schönheitspreis gewinnt das Gebäude heute jedenfalls nicht mehr. So, da sind wir. Hallo Kaya.
Hallo.
Dein Aufgabenbereich ist ja die Maßnahme Arbeiten in multiprofessionellen Teams, kurz AMT. Was sind multiprofessionelle Teams im Kontext Schule eigentlich?
Also unter multiprofessionellen Teams versteht man eine Arbeitsgruppe aus Personen unterschiedlicher beruflicher Herkunft und Qualifikation. Also sie kooperieren miteinander zur Bewältigung einer Aufgabe, eines gemeinsamen pädagogischen Ziels. Dafür bringen alle Teammitglieder ihr Professionsverständnis und ihre Professionalität ein.
Und warum ist es wichtig, diese unterschiedlichen Fähigkeiten und professionellen Hintergründe im Schulalltag zu haben?
Es ist wichtig, weil durch die steigende Heterogenität an Schulen wird es einfach notwendig, dass die multiprofessionellen Hintergründe in den Schulalltag integriert werden. Also es gibt eine enorme Vielfalt an Bedürfnissen, Interessen, Talenten, sozialen Problemen, aber auch Lebensmodellen und Potenzialen mit Blick auf Schülerinnen, aber auch Schüler. Und um Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, braucht es die individuelle Förderung dieser verschiedenen Talente. Und Dazu wiederum brauchen Lehrkräfte Unterstützung in Form von professionell ausgebildeten pädagogischen Fachkräften. Eine solche multiprofessionelle Zusammensetzung dieser Teams bildet die Voraussetzung für ein Gelingen der angestrebten Bildungsprozesse.
Und wie bereitet ihr die Lehramtsstudierenden auf die Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Berufsgruppen vor?
Also unter anderem haben wir dieses Wintersemester bzw. letztes Wintersemester 2022/2023 mit dem Seminar Multiprofessionelle Teams an Ganztagsschulen, Potenziale und Grenzen der Zusammenarbeit umgesetzt. Dort wurden Lehramtsstudierenden L1 und Studierenden der Erziehungswissenschaft die Möglichkeit geboten, sich mit der Thematik mit besonderem Blick auf Theorie und Grundlagen, Einblicke in Praxis und Empirie sowie einer intensiven Fallarbeit mit multiprofessionellen Teams bzw. multiprofessioneller Kooperation auseinanderzusetzen.
Und wie helfen solche Erfahrungen im Rahmen des Studiums später im Berufsalltag an der Schule?
Besonders hilfreich ist natürlich immer die Fallarbeit, um Praxissituationen zu erproben und die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen zu stärken. Wir stärken in den Seminaren aber auch überhaupt die Bereitschaft, miteinander zu kooperieren und die Überzeugung, wie hilfreich dies ist. Die Kooperationsbereitschaft der beteiligten Berufsgruppen stellt die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen des gemeinsamen Arbeitens dar. Denn alle arbeiten miteinander, nicht gegeneinander und nicht nacheinander.
Das ist ein sehr praxisnahes Unterstützungsangebot. Wie kommt es bei den Studierenden an?
Die Evaluationsergebnisse zeigten ein sehr positives Feedback. Als kleinen Einblick kann ich folgende Beispiele nennen. 53,3% der befragten Studierenden gaben an, im Seminar gelernt zu haben, multiprofessionelles Arbeiten nun verstärkt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und 50% der Studierenden, die bereits in der Schule aushilfsweise arbeiten, geben nun an, ihre Arbeitsweise konkret durch das Seminar verändert zu haben.
Ja, danke. Danke für den Einblick in dein Projekt. Und dass wir das alles wissen, was die Studierenden zum Beispiel über die Angebote denken und das, was gut ankommt und welche Angebote da genau ins Schwarze treffen, das haben wir vor allem Bianca Kaufmann zu verdanken. Und die ist netterweise auch gleich zu uns gekommen, quasi zum krönenden Abschluss unseres kleinen Rundgangs durch die Gohl. Schön, dass du da bist.
Hallo Malte.
Bianca, kann man sagen, du weißt alles über die Gohl?
Also alles würde ich nicht sagen, aber ich weiß schon eine Menge über die Gohl.
Du machst nämlich die Begleitforschung für die Gohl. Was evaluierst du da alles?
Also hauptsächlich evaluiere ich die Angebote, die von den Maßnahmenmitarbeiterinnen entwickelt werden. Daneben haben wir aber auch noch Bedarfserhebungen durchgeführt, um beispielsweise die Wünsche, Erwartungen und Bedarfe der Zielgruppen, also von den Studierenden oder den Lehrkräften, besser kennenzulernen und diese dann in die Angebotsentwicklungen zu berücksichtigen. Und wir haben noch eine sogenannte Strukturevaluation umgesetzt, mit der wir strukturelle Aspekte der durchgeführten Angebote erfasst haben, beispielsweise die Zielgruppe, die Anzahl der Teilnehmenden in den jeweiligen Angeboten und das Angebotsformat, wie beispielsweise, ob es ein Workshop war, ein Vortrag oder eine Regenvorlesung.
Und warum ist es so wichtig?
Mit einer prozessbegleitenden Evaluation können zwei Dinge erreicht werden. Zum einen kann die Zielerreichung des Projektes überprüft werden und zum anderen liefert die Evaluation Daten und Erkenntnisse für die Weiterentwicklung und Verbesserung der jeweiligen Angebote. Es können beispielsweise mögliche Problemlagen identifiziert werden, die einer Anpassung bedürfen, aber auch besonders positive Aspekte herausgefiltert werden, die man in der Weiterentwicklung beibehalten sollte und eventuell auch auf andere Projekte oder Maßnahmen übertragen kann.
Du meinst also, es könnten auch andere von diesen Erkenntnissen profitieren?
Auf jeden Fall. Unsere Evaluation liegt ein Evaluationsmodell zugrunde, mit dem wir Aussagen über die Einflussfaktoren und Bedingungen der Planung und Durchführung von universitären Bildungsangeboten treffen können. Daneben liefern aber auch unsere Bedarfserhebungen wichtige Erkenntnisse. Wir haben beispielsweise gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt für den Landkreis Gießen und dem Vogelsberg eine Bedarfserhebung zur Lehrkräftefortbildung durchgeführt, mit der wir sowohl Aussagen zu Fort- und Weiterbildungserfahrungen der Lehrkräfte treffen können, als auch zu organisatorischen und zeitlichen sowie inhaltlichen und konzeptionellen Erwartungen. Und wir haben natürlich auch Instrumente entwickelt, beispielsweise zur Reflexionsbereitschaft, die in zukünftigen Erhebungen eingesetzt werden können.
Und wie viele Datensätze kommen dann so in 7 Jahren zusammen?
Also wir haben so um die 60 Evaluationen durchgeführt. Wenn ich da noch mit unserer Bedarfserhebung und die Instrumententestung mit dazu zähle, dann würde ich schätzen, dass es so um die 90 Datensätze sein müssten.
Und was passiert damit nach dem Ende der Gohl?
Also aktuell wird der Datenpool noch für Publikationen genutzt. Wir schauen aber auch, inwieweit sich unsere Daten für Sekundäranalysen eignen, um sie dann vielleicht später in einem Forschungsdatenzentrum anderen Forschern für weitere Auswertung zur Verfügung zu stellen.
Alles klar. Vielen Dank, Bianca. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Rundgangs durch die GOL angelangt. Dank dir, Bianca, dass du dabei warst. Danke an alle, die heute mitgemacht haben und nochmal einen Einblick gewährt haben in das, was hier an der JLU in Gießen im Rahmen der GOL in den vergangenen 7 Jahren so alles entstanden ist. Das Team der AG Podcast, die Klassenarbeit mit großer Freude produziert hat, verabschiedet sich an dieser Stelle. Wir danken zuallererst unseren Hörerinnen und Hörern, die den Podcast hoffentlich mit Gewinn gehört haben. Wir danken der Steuerungsgruppe, die an das Projekt Podcast geglaubt hat und uns in diesem Format viele Freiheiten gelassen hat. Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen bei der GOL für ihre Unterstützung, unseren Podcast-Gästen für ihre Beiträge und ich persönlich danke nochmal ganz besonders der AG Podcast für die viele Arbeit, die ihr in Klassenarbeit gesteckt habt. Und wer genau das ist, das hört ihr gleich im Outro nochmal. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und auf Wiederhören.
Das war Klassenarbeit, der Podcast für Lehrerbildung. Ein Projekt der Gießener Offensive Lehrerbildung. Mitarbeit: Steffen Brandt, Annika Denninger, Anna Dingler, Ute Lederer, Martin Reinert, Lea Steinfeld und Malte Werner. Musik: Johanna Geiser und Claudius Nö. Die Gießener Offensive Lehrerbildung wird im Rahmen der gemeinsamen Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit dem Förderkennzeichen 01JA 1929 gefördert.